Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ein Polizeieinsatz auf einer NS-Gedenkstätte am Perschmannhof in Kärnten, bei dem ein Dutzend Beamte aus mehreren Behörden inklusive Hubschrauber und Hundestaffel involviert waren, sorgt für viel Kritik an Behörden und Innenministerium. Von Unverhältnismäßigkeit und einer politisch motivierten Aktion ist die Rede. Wir sprechen heute darüber, wie es zu dem umstrittenen Einsatz gekommen ist und welche Folgen er noch haben könnte. Viktoria Kirner, du bist Redakteurin im News-Team des Standard und hast diesen Fall die letzten Tage verfolgt. Bevor es zu diesem Polizeieinsatz am 27. Juli am Perschmannhof in Kärnten gekommen ist, erzähl uns mal, was hat es sich denn bis dahin am Perschmannhof ereignet?
Also am Perschmannhof, das ist in Bad Eisenkappel im Bezirk Völkermarkt in Kärnten, fand dort ein mehrtägiges Bildungscamp der Antifa statt. Das heißt, es waren ca. 60 Personen. Das Ganze fand auch in Kooperation mit dem Museum vor Ort statt. Es waren Info- und Bildungsveranstaltungen, unter anderem zu dem Thema Nationalsozialismus. Es ging um die Auseinandersetzung auch der Geschichte dieses Orts. Und es waren in etwa 60 Personen, die haben sich im Hof selbst aufgehalten und wie man wahrscheinlich aus Bildern in den Medien schon kennt, wurde auch drumherum kampiert. Dieser Hof ist ja relativ abgelegen, rundherum ist Wiese, man sieht im Hintergrund die Berge, dort waren Zelte aufgebaut und dort fanden einfach ja, Treffen und Veranstaltungen statt.
Also ein reges Treiben von ungefähr 60 Personen. Welche Bedeutung hat dieser Ort?
Das ist einfach ein wichtiger Ort des Gedenkens. Es ist somit ein historisch sehr, sehr sensibler Ort. Es war ursprünglich der Bergbauernhof der Familie Sadovnik und es war ein wichtiger Stützpunkt der Widerstandsbewegung und diente auch als Rückzugsort für Kärntner Partisaninnen und Partisanen. Und am 25. April 1945 verübten dort Angehörige des SS- und Polizeiregiments 13 ein Massaker an Zivilisten und Zivilistinnen, darunter auch an 7 Kindern. Der Ort ist deswegen heute offiziell ein Museum und es ist ein Ort des Gedenkens und vor allem ein Ort der Erinnerung an die Verbrechen des Nazi-Terrorregimes an der kärntnerisch-slowenischen Zivilbevölkerung und ist auch ein wichtiger Ort, um sich an die Widerstandskämpfenden in dieser Region zu erinnern.
Also dieser Ort hat aus mehreren Gründen eine große Bedeutung, vor allem auch für die slowenische Minderheit in Kärnten. Du hast schon gesagt, das war ein Bildungscamp der Antifa, der Antifaschisten, für alle, die sich dann nicht so auskennen. Was sind das für Menschen? Was sind deren Beweggründe?
Also ich glaube, man muss mal sagen, dass dieses Camp nicht zum ersten Mal heuer stattgefunden hat, sondern mittlerweile zum zweiten Mal und dass das alles auf Einladung vom Club slowenischer Studierender in Wien ausgerichtet wurde. Das heißt, da waren rund 60 Personen. Ich schätze mal das Alter, also was man auch so gesehen hat im Vorfeld oder auch die Personen, mit denen wir gesprochen haben, wird so durchschnittlich wahrscheinlich Mitte 20 gewesen sein. Schwerpunkt dieser Tage, die sie dort verbracht haben, war das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren aufzuarbeiten, darüber zu sprechen, verschiedene Themen dazu auszuarbeiten. Es ging um die Erinnerungskultur, es ging aber auch allgemein um den Rechtsruck in Europa. Also es war einfach ein Bildungstreffen. Ja. Die haben sich dort vernetzt, haben sich dort ausgetauscht.
Studentinnen und Studenten.
Es waren nicht nur Studentinnen anwesend, also es gab auch unterschiedliche externe Teilnehmende und Vortragende, soweit wir wissen. Es sollen darunter auch Nachfahren von Widerstandskämpfern und NS-Opfern aus der Region anwesend gewesen sein.
Was ist dann am 27. Juli, an diesem Sonntag, laut den Berichten von den Menschen vor Ort passiert?
Also gegen 10.30 Uhr laut Polizeibericht sind mehrere Polizeistreifen zum Perschmannhof hingefahren. Zunächst sollen das mal 6 Beamte, Beamtinnen und ein Leiter gewesen sein. Der Leiter war selbst vom Staatsschutz. Man hat dann im Nachhinein gesagt, den hat man deswegen ausgewählt, weil man schon wusste, dass es die Antifa ist und weil man quasi eine rechtskundige Person, die sich mit der Antifa-Bewegung auskennt, dabei haben wollte. Man hat zunächst versucht, Identitäten aufzunehmen. Wir haben mit Judith Götz gesprochen, die ist Politikwissenschaftlerin und ist auch Museumskustodin und war auch in dieser Funktion vor Ort. Und die hat zunächst mal versucht, zu vermitteln, hat mal versucht zu klären, worum es überhaupt geht. Es war dann recht schnell klar, dass es scheinbar um Verwaltungsübertretungen geht. Verwaltungsübertretungen aus dem Bereich Camping und Naturschutz. Ja. Also da dürfte es eben genau um das Wildcampen unter Anführungszeichen, also quasi da wurde beanstandet, dass die Zelte nicht auf Privatgrund stehen, sondern dass die auf Gemeindegrund, auf öffentlichem Grund stehen.
Also der erste Grund, der genannt wurde, war eigentlich, es geht nicht um den Inhalt der Veranstaltung, genau, sondern es geht darum, dass Leute campiert haben rundherum.
Genau, es geht um Verwaltungsübertretungen, aber eben was genau das war, das wurde jetzt erst so tröpfchenweise in den letzten Tagen bekannt. Die Polizei hat dann auch die Tage danach eine Bilanz geschickt und hat dann auch gesagt, es wurden insgesamt 62 Verwaltungsübertretungen eben wegen Verstoß gegen Naturschutz und Camping, aber hat auch so eine dubiose Anstandsverletzung genannt. Das war jetzt auch ein bisschen eine Diskussion in den letzten Tagen. Das haben auch gleich Teilnehmende gleich nach dem Einsatz so gesagt, so von wegen, das wurde uns genannt, dass wir hier den Anstand des Ortes verletzen würden. Aber wie kann das sein, dass ein antifaschistisches Camp an einem Ort des Gedenkens und des Erinnerns gegen die NS-Verbrechen, wie soll das den Anstand verletzen? Vor allem hat ja auch das Museum sich dann zu Wort gemeldet und gesagt, das ist ja alles auf unsere Einladung passiert. Man kann uns ja auch gar nicht vorschreiben, wie wir gedenken und was. Also es war eine große Verwirrung. Und erst gestern wurde zunächst dem Standard gegenüber aus Polizeikreisen das Thema Fahne geäußert. Später wurde das dann auch in der ZIP bestätigt, und zwar soll man vor Ort dann Fahnen, einerseits eine Palästinenserfahne gesehen haben, die ist scheinbar irgendwo gehangen, oder ich glaube das zweite, was sie genannt haben, war die Fahne, wo drauf steht Heimat im Herzen, Scheiße im Hirn, und der Landespolizeidirektor, der Stellvertretende, hat in der ZIP dann auch gestern gesagt, wörtlich, ob dies dem Anstand einer Gedenkstätte entspricht, darüber müsse man diskutieren. Die Teilnehmenden vom Camp haben aber auch ganz klar am Mittwoch erst gesagt, dass dieser Vorwurf mit der Fahne ihnen völlig neu war. Also der Einsatz hat ja 4 Stunden gedauert. Von offizieller Veranstalterinnen- und Vereinsseite heißt es, dass weder das Wort Fahne noch Palästina jemals in diesem Einsatz gefallen ist. Aber was gefallen ist, ist eben diese Anstandsverletzung und die Verstöße wegen Campieren und gegen das Naturschutzgesetz.
Das heißt, zunächst kommen mal 6 Beamtinnen und Beamte dorthin gegenüber 60 Camp-Teilnehmerinnen.
Mit Einsatzleitung 7, ja.
7 mit Einsatzleitung und stellen dort mal Identitäten fest, gehen angeblich diesem Vorwurf der Anstandsverletzung nach. Wie ist es dann eskaliert?
Also die Polizei spricht jetzt nicht von Ausschreitungen in dem Sinne und auch nicht von gewaltsamen Ausschreitungen, aber die Polizei sagt, es gab mangelnde Kooperation. Mangelnde Kooperation heißt, einige wollten sich nicht ausweisen, das hat auch Judith Götz im Nachhinein dann bestätigt, hat gesagt, ja, es haben natürlich viele Teilnehmende generell in Frage gestellt, inwieweit das jetzt gerade gerechtfertigt ist, weil da gibt es ja auch rechtliche Parameter zu beachten. In Österreich gibt es keine Ausweispflicht. Die Polizei kann Ausweise verlangen, aber nur dann, wenn ein konkreter Verdacht auf eine Straftat oder eine Verwaltungsübertretung besteht, beziehungsweise wenn es konkret dafür notwendig ist, um das in Erfahrung zu bringen, ob das stattgefunden hat. Das heißt, viele haben natürlich in Frage gestellt, naja, wir sind jetzt hier 60 Teilnehmende, würde es nicht reichen, dass man das mit den Veranstaltern klärt, wenn es da wirklich nur um eine Übertretung des Naturschutzgesetzes geht, dann würde ich mal sagen, regelt man das doch normalerweise mit den Veranstaltenden und stellt da halt dann diverse Bescheide danach aus und erstattet Anzeigen oder was auch immer.
Das heißt, die Stimmung war mal nicht gut, weil man sich natürlich gefragt hat, warum kommen die jetzt, was wollen die eigentlich von uns? Es ist dann aber nicht bei 7 Beamtinnen geblieben, sondern es sind viel mehr geworden. Wie hat sich das entwickelt?
Genau, der Einsatzleiter dürfte circa nach einer Stunde festgestellt haben, dass durch die mangelnde Kooperation jetzt Verstärkung anzufordern ist. Das obliegt dem Einsatzleiter jeweils, das zu beurteilen. Und von 7 wurde es angeblich dann auf 13 Beamte erhöht. Es sind dann zunächst 3 Beamte der SIG, also der schnellen Interventionsgruppe, gekommen. Es ist eine Hundeführerin gekommen. Es ist eine weitere Polizeistreife gekommen. Es wurden dann eben auch Hubschrauber eingesetzt.
Wofür die Hubschrauber?
Angeblich zu Dokumentationszwecken. Das hat die Polizei nachträglich bekannt gegeben. Die Polizei selbst sagt, das war alles rechtens. Ja. Da waren 60 Leute, die haben sich nicht ausgewiesen und darum wurde Verstärkung angefordert. So ist es in der öffentlichen Wahrnehmung gerade. Also viel mehr Erklärung bekommen wir gerade nicht. Es gab, muss man vielleicht auch dazu sagen, dann eine Verletzung, ein Camp-Teilnehmer, das kann man auch in den Videos, die teilweise auch öffentlich abrufbar sind, nachvollziehen. Da wurde einem Camp-Teilnehmer die Hand eingezwickt, die Tür zugezwickt beim Schließen des Gebäudes, weil die Polizei hat sich zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch im Gebäude befunden. Da kam es zu einer Verletzung. Mittlerweile ist auch der Einsatzleiter im Krankenstand aufgrund einer Verletzung, hieß es gestern. Aber was das für eine Verletzung ist, weiß man nicht. Es hieß zunächst, er ist im Krankenstand und gestern hieß es dann irgendwo verletzungsbedingt im Krankenstand.
Also auch das ist noch Gegenstand der Ermittlungen und wird sich noch klären. Jedenfalls klingt es so, als wäre von eigentlich einem verhältnismäßig wenig schwerwiegenden Ausgangsgrund es zu einem doch relativ großen Einsatz gekommen mit verschiedenen Einsatzgruppen. Was wissen wir denn heute, weshalb es zu so einem großen Einsatz wirklich gekommen ist?
Die Polizei sagt, es ist gar nicht so unüblich. So quasi der Einsatz, das ist alles richtig abgelaufen. Es ist nicht unüblich, dass man für 60 Leute, dass man da mal 7 Beamte hinschickt. Das ist eigentlich ein normaler Vorgang. Und als man dann gemerkt hat, man stößt vor Ort auf Widerstand, also genau ausgeführt weiß man nicht, was das bedeutet. Also was wir wissen im Sinne von Personen haben sich nicht ausgewiesen, wollten nicht kooperieren. Ja. Welche Ausformungen das weiter angenommen hat, hat die Polizei so noch nicht veröffentlicht. Und dann obliegt es dem Einsatzleiter, das zu entscheiden und Verstärkung anzufordern. Und die Polizei sagt, das ist gerechtfertigt durch das Verhalten vor Ort, durch die Menge an Leuten. Für uns von außen wirkt das natürlich extrem überzogen. Und natürlich ist es nicht normal, dass man bei, wenn es um Verwaltungsübertretungen geht, den Staatsschutz gleich mal hinschickt, das Einsatzleiter. Natürlich nicht. Also natürlich hat dann auch der Platzer in der ZIP dann gestern gesagt, das hat man deswegen gemacht, weil man schon wusste, dass es die Antifa ist vor Ort und weil man, also es ist auch gefallen, so ein Satz, dass ja in der Antifa häufig auch Linksextremistinnen anwesend sind. Das war so eine Pauschalverurteilung.
Das heißt aber, wenn man schon gewusst hat, wer vor Ort sein wird, und man auch entsprechende Einsatzkräfte dorthin geschickt hat. War das dann tatsächlich so eine spontane Aktion der Polizei, dass man wirklich am 27. davon erfährt und hinkommt aufgrund von Meldungen von Passanten, umliegenden Menschen, die das gemeldet haben? Oder war das tatsächlich vielleicht schon länger geplant?
Also es ist dann am Mittwoch bekannt geworden, dass es definitiv kein spontanes Eingreifen am Sonntag war, sondern es scheint schon über die Tage zuvor verteilt eben diese Beschwerden gegeben zu haben, sagt zumindest die Polizei. Und spätestens am Freitag hat man sich dann zusammengesetzt unter den beteiligten Stellen, hat sich besprochen und dann auch entschlossen, dass man am Sonntag um 10.30 Uhr diesen Einsatz starten wird.
Was sagen denn die Betroffenen von vor Ort, wie sie diesen Einsatz wahrgenommen haben?
Also Leute, die anwesend waren, Camp-Teilnehmende, aber auch eben der Verein Društvo Peršman, das ist der Verein, der quasi mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung und der inhaltlichen Vermittlung der Museumsinhalte zuständig ist, der hat sofort eine Stellungnahme auch am Sonntag geschickt und darin haben sich alle wirklich sehr empört gezeigt. Der Verein hat gleich mal gesagt, wir sind zutiefst irritiert über die Vorgangsweise der Behörden, noch dazu an so einem sensiblen Ort. Auch der Obmann hat gleich gesagt, so ein Vorgehen zeugt allein davon, dass eine große Ignoranz herrscht rund um so einen Ort. Direkt betroffen war auch oder ist auch Bernhard Sadovnik, das ist Bürgermeister der Nachbargemeinde. Er ist Vorsitzender der Gemeinschaft der Kärntner Slowenen, aber vor allem ist er direkter Nachfahre der Familie Sadovnik, die damals am Peschmannhof ermordet wurde. Und der hat sich auch gleich am Sonntag sehr, sehr bestürzt geäußert. Er hat geschrieben, ich bin zutiefst erschüttert darüber, was da heute passiert ist, nämlich so ein massiver Polizeieinsatz 80 Jahre nach dem Massaker. Das reißt mir als Nachkomme tiefe Wunden wieder auf. Natürlich sind jetzt auch sehr viele Stellen, die sagen, das stand in überhaupt keiner Relation zu den Vorwürfen. Also warum hat man da so ein großes Aufgebot gebraucht? Und natürlich ist auch der Aufschrei bei generell der Gemeinschaft der Kärntner Slowenien und Slowenen sehr groß und auch der Aufschrei mittlerweile auch in der österreichischen Politik vereinzelt sehr groß.
Viktoria, bevor wir jetzt noch mit unserem Kollegen Fabian Schmidt über die weiteren Konsequenzen dieses Einsatzes sprechen werden, fass nochmal für uns zusammen, was ist jetzt die Bilanz dieser Aktion?
Also laut Polizei gibt es eine vorläufige Bilanz, weil Ermittlungen noch laufen. Da spricht sie von 62 Verwaltungsübertretungen, also im Bereich Naturschutz und auch diese Anstandsverletzungen werden da genannt. 2 Widerstände gegen die Staatsgewalt wurden zur Anzeige gebracht und dann wurden noch 32 Identitätsfeststellungen vorgenommen und auch 2 Personendurchsuchungen durchgeführt. 3 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Insgesamt waren mindestens 4 verschiedene Behörden involviert. Es war der Einsatzleiter vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt, dann waren Vertreter des BFA, also des Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl und auch 3 Polizeistreifen des Bundespolizeikommandos Völkermarkt vor Ort.
Vielen Dank für diese Recherche, Viktoria Kirner.
Gerne.
Fabian Schmidt, du bist unser Investigativchef und du hast dich auch mit diesem Fall befasst. Nach all dem, was wir jetzt gerade gehört haben, findest du den Vorwurf gerechtfertigt, dass dieser Polizeieinsatz überzogen war?
Naja, natürlich muss man jetzt genau prüfen und das wird, glaube ich, auch gemacht. Welche Überlegungen standen da dahinter? Wie ist es dann tatsächlich abgelaufen? Es gibt jetzt ein paar Videos, wo man sieht, eine kurze Zeit, wo es eskaliert, andere Zeit, wo eigentlich nicht viel passiert, sondern einfach Personen Ausweis kontrolliert werden. Es gibt ja die Bodycams der Polizei, die werden jetzt sicher auch ausgewertet werden. Dann wird man sehen, wie deren Kommunikation war. Also ob die Polizisten da mit einer gewissen Aggressivität hineingegangen sind oder wie sich das aufgeschaukelt hat. Ich glaube, dann wird man tatsächlich sagen können, ob dieser Einsatz so falsch war oder ob es eben unglücklich war. Zumindest liegt uns noch nichts vor von schriftlichen Dokumenten. Also wir haben noch keinen Einsatzbericht einsehen können. Es wurde ja auch von der Polizei gesagt, jetzt werden erst die Anzeigen gelegt. Umgekehrt hat es ja auch eine Sachverhaltsdarstellung von einem Anwalt gegeben, der Leute vom Camp vertritt. Also da wird es viel juristische Aufarbeitung auf jeden Fall geben. Mein Gefühl ist, dass es schiefgegangen ist und ich glaube nicht, dass das jetzt eine sinistre Polizeiaktion war, sondern eine Verkettung von schlechten Entscheidungen. Politisch, glaube ich, muss man halt überlegen, wie es eh auch der Landeshauptmann Peter Kaiser gesagt hat, wie geht man mit so etwas um auf Gedenkstätten? Das war natürlich verheerend.
Man muss dazu auch sagen, es gibt ja den Vorwurf, dass diese Polizeiaktion auch politisch motiviert war. Kannst du mal erklären, wie das gemeint ist und was an diesem Vorwurf dran ist?
Gemeint ist, denke ich, damit, dass man einfach wissen wollte, wer auf diesem Camp ist, wer da vielleicht in einem Bereich von Linksextremismus oder linksradikalen Vereinigungen, zumindest aus Sicht des Staatsschutzes, wer da dabei ist und dass man deshalb also einen Vorwand gesucht hat, um Identitätsfeststellungen durchführen zu können, also eben nicht nur vordergründig, um Verwaltungsdelikte zu ahnden oder zu bearbeiten, sondern tatsächlich eben, um Listen anzufertigen mit Personen, die dort sind. Das ist natürlich auch eine Überlegung, die durchaus Sinn ergeben kann, die durchaus legitim ist auch und das auch eine, glaube ich, durchaus gefährliche Vorstellung ist. Aber wir haben derzeit keine Hinweise darauf, dass das der Grund war, warum das passiert ist. Von dem her ist es halt Spekulation.
Wie geht es denn für die Personen weiter, die dort eben kontrolliert wurden und aus ihrer Perspektive heraus vielleicht auch drangsaliert wurden? Stehen da möglicherweise auch jetzt zivilrechtliche Klagen im Raum gegen das Vorgehen der Polizei?
Also ja, also ich glaube nicht nur zivilrechtlich, sondern es ist auch eine Sachverhaltsdarstellung eben von einem Anwalt eingegangen, das auch strafrechtliche Dinge wie Amtsmissbrauch in den Raum stellt. Umgekehrt droht den Personen nichts allzu Schlimmes, aber sie dürften halt Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsüberschreitungen begangen haben nach den Campingverordnungen und dem Naturschutzgesetz. Also dafür kommt jetzt niemand ins Gefängnis, droht vielleicht eine Verwaltungsstrafe. Die Frage ist, wie weit die Polizei geht, also ob sie da jetzt einen Widerstand gegen die Staatsgewalt daraus macht. Das wäre dann schon auch eine strafrechtliche Sache, vor allem in der einen Eskalation. Das wird man sehen, aber ich glaube, das hängt eben auch sehr davon ab, was die Bodycams zeigen und was die Zeugen und Beschuldigten Aussagen ergeben werden. Also ich würde meinen, am besten ist es da vielleicht, wenn man jetzt einfach abwartet, was diese Aufnahmen uns verraten.
Glaubst du, dass es politische Konsequenzen geben wird?
Ich glaube, das hängt auch davon ab, ob man irgendetwas findet in der internen Kommunikation, bei Besprechungen, Aktenbeständen und so weiter, das eben darauf hindeutet, dass es eine politische Motivation für die Aktion gab. Bislang eben gibt es nichts schwarz auf weiß und ist noch Spekulation. Wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass das schon Konsequenzen hätte. Und sonst glaube ich, dass es, wenn man das ordentlich aufarbeitet, wenn man dann vielleicht ein neues Konzept erstellt, wie man mit solchen Situationen an Gedenkstätten umgeht, dann glaube ich, ist es schon ein Gewinn und man könnte die Sache dann positiv beenden damit.
Fabian Schmidt, vielen Dank.
Sehr gern.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, und Sie unsere Arbeit beim Standard unterstützen wollen, dann können Sie das tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Dort können Sie uns auch einen einmaligen Unterstützungsbeitrag geben. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, wegen Bauarbeiten der Deutschen Bahn wird das Deutsche Eck vom 2. bis 18. August gesperrt. ÖBB- und Westbahnzüge werden großräumig umgeleitet, etwa über Bischofshofen, was Fahrzeiten um bis zu 2 Stunden verlängert. Schienenersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. Betroffen sind Verbindungen unter anderem zwischen Salzburg, Innsbruck, Bregenz, Zürich und München. Die Sperre ist Teil eines mehrjährigen Sanierungsprogramms, das auch künftig zu Einschränkungen führen wird. Zweitens, der chinesische Tech-Konzern JD.com will die Seconomy AG, Mutter von Mediamarkt und Saturn, übernehmen. Den Aktionären wird ein freiwilliges Angebot von 4,60 Euro je Aktie gemacht, womit Seconomy mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet wird. JD.com würde damit Zugang zu einem großen Elektroniknetzwerk in Europa erhalten. Marken und Zentrale bleiben erhalten, heißt es. Betriebsbedingte Kündigungen sind für 3 Jahre ausgeschlossen. Seconomy beschäftigt mit Mediamarkt Saturn und weiteren Marken rund 50.000 Menschen. Und drittens, die US-Zölle unter Donald Trump scheinen amerikanische Unternehmen stärker zu treffen als erwartet. Autohersteller Ford unter anderem rechnet damit, dass 2024 Zusatzkosten von 2 Milliarden Dollar entstehen werden. 800 Millionen Dollar fielen allein im letzten Quartal an. Trotz Produktion in den USA muss Ford viele Teile importieren. Stahl- und Aluminiumzölle wurden teils auf 50% erhöht. Trotz Einsparungen von rund 1 Milliarde Dollar bleibt die Belastung laut Ford hoch. Trump versprach mit den Zöllen, die heimische Wirtschaft zu stärken. Die US-Autobranche kritisiert, dass Importeure wie Toyota von niedrigeren Zöllen profitieren würden. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Wenn Sie uns dabei helfen wollen, Thema des Tages noch größer zu machen, dann geben Sie uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl, hinterlassen Sie einen netten Kommentar oder teilen Sie diese Folge mit Bekannten und Freunden, von denen Sie annehmen, dass Sie diese Folge auch gern hören wollen. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, schicken Sie uns sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.